Eigentlich möchte ich von hier gar nicht weitergehen, weil es nichts Besseres gibt und nichts Schöneres gibt, als in deiner Gegenwart zu stehen und dein Angesicht zu sehen, deinen Herzschlag zu spüren und dir alles, alles hinzugeben. Vater, wir wollen dir gehören. Es gibt nichts, was wichtiger ist, als in deiner Gegenwart stille zu sein. Amen. Helmut, du hast dir vorhin sehr viel Zeit genommen, über mich zu sprechen. Und du zwingst mich jetzt doch noch etwas zu sagen, weil ich muss ja ein Bekenntnis ablegen. Ich habe etwas, ein schlechtes Gewissen. Ich weiß nicht, wann mir dein Name zum ersten Mal begegnet ist. Du stehst schon ewig in meinem Adressverteiler. Und es gibt ja noch einen anderen Pfarrer, den Heribert, der mir per Mail vor 20 Jahren, als ich dieses Buch über Römer 9 bis 11 geschrieben habe, schon beraten zur Seite stand. Und ich habe euch beide, glaube ich, gestern zum ersten Mal gesehen in meinem Leben. Es ist schlimm. Vor allem deshalb schlimm, weil ich gar nicht so weit weg, also normalerweise liegt ja, wird der Schwarzwald wirklich in einer anderen Welt von hier aus gesehen. Aber meine Frau Christa stammt aus Prag. Und ihre beste Freundin ist in České Budějovice. Und ich war in Gemeinden in Brno und in, also in Brünn. Und Tschechisch ist so die Muttersprache bei uns zu Hause, ja, obwohl die Vatersprache etwas stärker ist als die Muttersprache, hängt mit der Kompliziertheit des Tschechischen zusammen, ja. Aber ich war dann im Laufe der Jahre in Bratislava und in Banská Bystrica und ich weiß nicht wo, bis Košice, ja, und in den letzten Jahren auch in Budapest, ja. Also von daher, ich frage mich, warum habe ich euch so vermieden? Also ich habe euch nicht vermieden, aber, und jetzt muss ich euch noch was sagen, normalerweise, wenn es heißt in Gemeinden, jetzt dürfen die Kinder nach vorne kommen und dann entlassen wir sie in die Kinderbetreuung, ja, oder so, oder dann kommen da 2, 3 Kinder vor. Bei euch ist das wie bei uns. Also bei uns in Jerusalem, wir gehören als Familie zu einer messianisch-jüdischen Gemeinde. Der Unterschied ist, bei uns muss der Pastor 7 Kinder haben. Also, ja, und wir haben dann, aber das ist so ähnlich wie hier, dann kommen die Kinder nach vorne. Ich habe mich da ganz zu Hause gefühlt. Ich denke, ich darf euch von unserer Gemeinde Melech HaMelachim herzliche Grüße bringen, ja. Da ist auch von der Art, also ich meine, ihr betet hier ganze Psalmen auf Hebräisch. Nur das mit dem Klatschen muss noch besser werden, ja. Also das, aber das machen wir ein anderes Mal, ja. Aber aus Tanzen gehört dazu, da ist sehr, sehr viel Verbindung da und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Also für mich ist das etwas wie Heimkommen hier, aber wie gesagt, mit etwas schlechtem Gewissen, warum hat es so lange gedauert? Du hast übrigens, Helmut, sehr gut zusammengepackt, was mein Anliegen ist. Ich habe vor ein paar Jahren mal, als Gott mich dann in Journalismus reingerufen hat, ich habe eigentlich mich darauf vorbereitet, an der Bibel zu arbeiten mit den Leuten und dann ruft er mich in Journalismus rein und dann habe ich gefragt, Herr, was ist eigentlich dein Ruf für mein Leben? Und ich habe da eine Antwort bekommen, die ist, sporn die Leute an, bring sie dazu, Bibel zu lesen. Und mir ist dann klar geworden, dass so wie ich erzogen bin, ich komme aus dem, bin im schwäbischen Pietismus groß geworden. Und überhaupt in Deutschland, da ist ja vor allem das Wichtigste die Rechtgläubigkeit. Ja, und deshalb lernen wir auch im Theologiestudium oder an der Bibelschule, wie die richtige biblische Lehre auszusehen hat. Und da streiten wir uns dann bis tief in die Nacht. Und vergessen, dass Jesus um was anderes gebeten hat. Er hat eigentlich nicht darum gebeten, dass seine Nachfolger rechtgläubig sind, sondern dass sie eins seien. Und das kann man ja auch sein, wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Und wenn man sagt, es gibt jetzt Dinge, die verstehen wir nicht. Und da wurde mir dann klar, also Die Leute zum Bibellesen zu bringen, bedeutet, sie zum Gespräch einzuladen mit dem Vater im Himmel. Und das sage ich mal, ich glaube, eine der Krankheiten bei uns in den Gemeinden ist, dass wir das Gespräch mit dem Vater delegieren an die Profis. Also das ist so ähnlich, wie wenn ihr ein Ehepaar vor euch habt. Und es gibt ja so Zeiten, wo man weniger miteinander spricht. Vielleicht ist man zu beschäftigt, vielleicht, naja, es gibt so Auf und Ab in Beziehungen. Ihr wisst es, glaube ich, ja? Vermut mal, ich kenne euch jetzt nicht, aber das ist so. Und dann braucht man einen Dritten, der einem dann hilft, wieder miteinander ins Gespräch zu kommen. Aber wenn das Gespräch nur noch über den Dritten läuft, dann ist es krank. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass unser Gespräch mit unserem Vater im Himmel so an die Pastoren delegiert ist. Und die haben uns dann zu sagen, was kurz und bündig an den drei Punkten von ihm her zu sagen ist, ja, und was man zu glauben hat. Und dann sagen wir, ja, ich weiß jetzt, was ich zu glauben habe, und damit ist abgehakt. Bringt euch so eine Predigt am Morgen wirklich dazu, dass ihr sagt, jetzt muss ich selber nochmal die Bibel aufschlagen. Nehmt mal nur die Zeit. Ich bin jetzt nicht so gemein, dass ich sage, wie viel guckt ihr Fernsehen und wie viel lest ihr Bibel. Ja, sondern nur mal die Zeit. Wie viel verbringt ihr unter der Predigt und wie viel seid ihr direkt dran, mit eurem Herrn zu sprechen? Jetzt meine ich nicht, dass er ihm sagt, Herr, hilf mir jetzt möglichst schnell dorthin zu kommen, dass ich den Termin noch rechtzeitig kriege oder wo ihr euch bei ihm aus sprecht, sondern wo ihr auch ihn mal zu Wort kommen lasst. Wie viel Zeit ist da? Und wisst ihr, wenn Bibellesen in dem Sinn gemeint ist, dann erreiche ich mit meiner rechtgläubigen Predigt, wo alles zusammengepackt ist und ihr das dann einbinden könnt und rausgeht oder sitzen bleibt und weiterschlaft und sagt, ja, so ist richtig, Amen. Ja, und dann, da habe ich genau das Gegenteil erreicht. Und deshalb hat mir der Herr in letzter Zeit, so in den letzten Jahren, etwas die Angst genommen, ihr Lehrer zu sein. Wenn ich nämlich was behaupte, was nicht richtig ist, ihr dann aber unter dem tiefen Eindruck steht, der bringt es biblisch begründet. Aber es beißt was. Und ihr dann hergeht und sagt, jetzt muss ich nochmal die Bibel aufschlagen und gucken, wie das tatsächlich ist. Und selbst wenn ihr dann rausfindet, ich habe nicht recht gehabt, habt ihr die Bibel gelesen. Und ich habe viel mehr erreicht, was meine eigentliche Berufung ist, als wenn ihr da gesessen hättet und alles hat gestimmt und alles war richtig und alles passt und ihr schlaft weiter. Ja? Also deshalb, wir haben heute Morgen drüber gesprochen, deshalb, wenn es klemmt hinterher und ihr sagt jetzt, dann seid ihr am richtigen Punkt, weil es nicht um Rechtgläubigkeit geht. Es geht nicht darum, dass wir alles wissen und den Plan Gottes vollkommen verstehen, sondern es geht um dieses Gespräch mit dem Vater. Und nicht nur einmal am Sonntag, sondern um ein lebendes Gesprächs mit dem Vater. Und wenn wir das miteinander hinkriegen, dass da unsere Ehen wieder besser werden, dass wir mehr miteinander reden und dass unsere Beziehung mit dem Vater im Himmel insofern besser wird, als dass es, wisst ihr, wenn wir uns nur noch einschweigen in der Ehe, dann müssen wir mal nach oben schreien und sagen, Herr, gib mir diese Neugierde, diese erste Liebe, diese, guckt eure Jungen an, wenn sie verliebt sind, ja, die gar nicht aufhören, den Quatsch zu reden. Fragt dann, was haben die bis tief in die Nacht? Und die Telefonrechnung merkt man heute nicht mehr so, aber ja, warum reden, das kann man doch kurz auf den Punkt bringen, was du zu sagen hast, ja? Ich wünsche mir diese erste Liebe wieder. Wenn da unser Miteinander dazu beiträgt, dann haben wir ganz viel erreicht. Helmut, du hast einen Fehler gemacht. Ich hatte eine Predigt, da ging es um Israel. Und das, was ich gedacht habe, was ihr als Gemeinde braucht, und ich habe dich gestern gefragt, was braucht ihr heute? Und du hast mir gesagt, bring mal das, was dir auf dem Herzen ist. Und deshalb habe ich heute Morgen noch auf der Fahrt hierher viel umgeschmissen. Jetzt kommt was ganz anderes. Vielleicht habt ihr Bibeln da? Oder ich meine, wenn es die anderen gibt, die zurück kehren zu dem ursprünglichen. Wenn ihr eine Buchrolle habt, dürft ihr die auch aufschlagen, ja. Und dann gibt's die erste, dann gibt's die ganz ursprünglichen, die kommen zu den Tablets zurück, also zu den Tafeln, ja. Ihr dürft auch das iPhone aufmachen, ja. Ich warte sogar, bis das komische Ding sich geladen hat. Dauert nämlich manchmal länger als das Buch, ja. Ja, nee, das habe ich nicht so gern, dass es da hinschlagt. Und zwar, weil ich ja will, dass ihr sprecht mit eurem Vater. Und diese Leinwand nehmt ihr wahrscheinlich nicht mit heim und auch nicht den, der es bedient. Oder? Habt ihr daheim auch sowas? Fernseher einschalten, dann kommt die Bibel raus. Das ist klasse, ja. Also, wenn ihr so lest, dürft ihr es machen. Aber wenn ihr es, also mir wäre wichtig, so das Direkte, ja. 1. Mose 17. Wenn was holprig ist bei meinem Bibelvorlesen, dann liegt es daran, dass ich vor mir den hebräischen Text habe und ich zwinge mich immer mehr, euch da draus zu übersetzen. Ihr müsst mich aber kontrollieren, ich mache Fehler. Ja, und laut schreien, wenn was klemmt oder wenn was nicht stimmt. Ihr sollt kontrollieren, ihr sollt nie alles glauben, was von der Kanzel kommt. Entschuldigung. Ihr müsst es immer nachprüfen. 1. Mose 17, Vers 1. Abraham war 99 Jahre alt. Habt ihr den Kontext im Blick? Ihr wisst, also vor 1. Mose 17 kommt 1. Mose 16, ja? Und wie viele Jahre waren vergangen vom vorhergehenden Vers? 4 Jahre. War ich schlecht in Mathematik? 14 Jahre, 13, auf was? 13 Jahre. Ich weiß nicht, was in den 13 Jahren los war. Es ist eine der spannenden Sachen, beim Abraham mal herzugehen. Wir lesen ja so die Abrahamsgeschichten ganz schnell und merken gar nicht, dass da manchmal Jahre, manchmal Jahrzehnte dazwischen drin liegen. Ich weiß nicht, ob da Abraham die Möglichkeit hatte, jeden Morgen die Bibel zu lesen. Ich weiß nicht, ob das jeden Morgen so ganz frischer Worship war, ja. Vielleicht waren, nein, ich weiß, da waren lange Wüstenzeiten dazwischen drin. Lange Zeiten, 13 Jahre nichts. Was wichtig war, war, dass der Abraham dran geblieben ist. Und deshalb, wenn ihr jetzt vielleicht aus einer Zeit kommt, wo er sagt, ja, du sagst es so mit dem Bibellesen, auch wenn ich sie aufschlag, Außerdem ist mein Bett viel stärker als meine Bibel, ja. Das hält mich so morgens fest und abends zieht mich's hin, ja, und ist einfach so schwierig. Ja, es ist schwierig. Das ist normal. Das ist normal. Und übrigens, wenn das Wort Gottes lebendig wird, dann kommt in diesen Wüstzeiten eher noch was anderes dazu, nämlich dass der Feind kommt und euch das noch schwieriger macht. Das ist normal. Wenn es ums Wort Gottes geht, dann ist da, manchmal hätten wir gern, dass es so der richtige offizielle Kampf ist, so wo man jemanden Auge in Auge gegenübersteht und dann, viel schlimmer ist sind diese langen Zeiten, diese langen Trockenzeiten. Also zwischen dem vorhergehenden Vers und jetzt, dass Abraham 99 Jahre alt war, das ist was anderes, ja. Also wenn ihr sagt, ihr seid jetzt über 50, so wie ich, oder dann kommen die, die auf 60 zusteuern und sagen, dann ist Leben vorbei oder so, ja. Ich gehe jetzt in Richtung Ruhestand. Und man merkt es ja dann auch manchmal den Leuten an, sind sie 70. Bei Mose hat's mit 80 erst angefangen. Und beim Abraham war das Wesentliche mit 99 noch nicht geschehen. Ja, der war noch nicht mal Jude. Also, die Beschneidung kommt erst jetzt im Kommenden, ja. Deshalb, ich glaube, dass es hier keinen gibt, der sagen kann, für mich ist vorbei. Der Shimon Peres, der gestorben ist jetzt, in diesem Jahr vor ein paar Wochen, der hat mich an dem Punkt immer beeindruckt, dass er als über 90-Jähriger noch kam. Ich erinnere mich an eine der letzten Pressekonferenzen, wo ich ihn erlebt habe, kam er rein und da saßen so Journalisten, wie ihr jetzt sitzt. Und er hebt, lass doch das Kind hier. Es tut uns doch gut. Und er guckt uns dann so an und er hat ja so diesen durchdringenden Blick gehabt, ja. Und er war fit, noch mit über 90, ja. Sagt er, bevor ihr fragt, ich gebe euch die Antwort. Ich verspreche euch, ich vergesse nicht zu sterben. Der hat dieses Thema, das uns gefragt hat, also Herr Präsident, wann gehen Sie denn in den Ruhestand, ja? Shimon Peres war da, solange ich etwas beitragen kann, werde ich mich dem nicht entziehen. Und dann wurde die Partei der Greise gegründet und Shimon Peres wurde dann gefragt, wäre das nicht deine Partei? Und er hat gesagt, ja, wenn ich mal alt werde. Was ist alt? Er sagt, der alt ist jemand, der von den Errungenschaften der Vergangenheit lebt, der in den Erinnerungen schwelgt. Jung ist, wer nach vorne guckt und noch was vor sich hat. Und der Abraham war 99. Ich hoffe, ich habe euch jetzt alle jung gemacht, ja? Vergesst, was da hinten liegt. Es ist krank. Richtig ist, nach vorne ausgerichtet zu sein. Und dann heißt es, und da erschien der Herr dem Abraham und sagte zu ihm. Also das ist jetzt was ganz Neues, dass Gott vor den Abraham tritt und ihm, wie auch immer, ich weiß nicht, er hat nicht nur gesprochen, wie am Anfang, sondern er ist ihm entgegengetreten, hat sich ihm gezeigt. Das Wort und erschien ist eine Form, ist die gleiche Wortwurzel wie er sah etwas. Vielleicht müssen wir da warten, bis wir 99 sind. Ja, ich weiß es nicht. Abraham musste lange warten. Und das Warten hat sich dann gelohnt. Er erschien dem Abraham und sagte zu ihm, ich bin El Shaddai. Ich bin El Shaddai. Aus 2. Mose 6, Vers 3 wissen wir, dass dieser Name El Shaddai der Name ist, mit dem Gott sich den Vätern offenbart hat. In 2. Mose 6, Vers 3, wollt ihr das immer aufschlagen? Gucken, selber, ich weiß es nicht. Es kommen einige Bibelstellen heute. Da heißt es, es sprach der Herr zu Mose und sagte zu ihm, ich bin der Herr, Ani Adonai. Abraham, Yitzhak und Jakob bin ich als El Shaddai erschienen. Aber meinen Namen, Adonai, es geht um dieses diese vier Buchstaben, Yud-Hei, Wav-Hei, wo wir nicht wissen, wie sie auszusprechen sind. Mit meinem Namen Adonai habe ich mich ihnen nicht zu erkennen gegeben. El Shaddai, was bedeutet das? Das ist zunächst einmal der Name, den das Volk Israel hatte, solange es noch kein Volk war. Solange die Väter von Volk zu Volk aus einem Land in das andere gewandert sind, solange sie staatenlos und rechtlos waren. Es gab keine irdische Macht, die sie hatten. Sie waren Schutzbefohlene, Beisassen, Gerim, Vetoshavim, Fremdlinge, dahergelaufene Migranten. Und irgendwie haben sie nie aufgehört, das zu sein. Wenn wir in Hebräerbrief hineingehen, da heißt es vom Abraham, er hat in dieser Verheißung gelebt und das Verheißene aber nie erlangt. Er war auf dem Weg, er war auf der Wanderschaft. Das liegt in diesem Namen El Shaddai irgendwo drin, dass es der Gott ist, der eine Verheißung gibt. Und zum Abraham sagt, Lech Lecha, komm, geh mit mir. Er sagt ihm nicht, wohin es geht, in ein Land, das ich dir zeigen werde. Rabbiner fragen, warum hat Gott ihm nicht gesagt, wo es hingeht? Ich als Schwabe würde fragen, wo ist das Flugticket? Und die Reiserücktrittsversicherung und Krankenversicherung und wenn es länger geht, Rentenversicherung, ja, also all das war nicht da. Eine Verheißung, ein Versprechen war da. Und jetzt hier war auch das Versprechen da, ein Sohn. Wo ist er? Wie kann ich es packen? Nichts ist da, was da zu packen ist. Weiß jemand, was El Shaddai bedeutet, übersetzt? Wenn ich Fragen stelle, führe ich euch fast immer aufs Glatteis. Ja. Aber, nicht immer. Aber weiß jemand, was El Shaddai, wie ist es bei euch übersetzt? Der Allmächtige. Ja. Das ist die Hilflosigkeit der Theologen. Wenn sie nicht mehr weiter wissen, dann sagen sie der Allmächtige. Das ist geraten. Steht in allen Wörterbüchern. Wenn man fragt, woher habt ihr das? Wissen wir nicht. Also wenn jetzt jemand, wenn das Schweigen vorhin, wer weiß, was El Shaddai bedeutet. Ich habe es bei uns gemacht in der Gemeinde und da sprechen sie alle Hebräisch. Und die meinen natürlich, sie verstehen alles. Dann habe ich gesagt, gibt's hier jemand, der nicht weiß, was El Shaddai bedeutet? Dann haben sich 3 gemeldet. Dann habe ich gesagt, ihr habt recht. Ja. Es ist übrigens manchmal ganz, ganz, ganz wichtig, wenn wir bei etwas Biblischem nicht wissen. Ich weiß, ihr hört es wahrscheinlich von der Kanzel selten, dass jemand sagt, ich habe keine Ahnung. Wenn einer Journalist ist, darf er das noch weniger sagen. Am wenigsten dürfen es die Ärzte sagen. Da werden wir ganz grantig, ja. Wenn sie sagen, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht mehr weiter. Aber es ist ganz wichtig, dass wir das im Gespräch mit unserem Vater im Himmel mal zugeben. Ich habe keine Ahnung. Ein Rabbiner, den ich sehr schätze, ich hätte ihn gern kennengelernt, aber er hat vor 100 Jahren gelebt. Der Benno Jakob, für diejenigen, die etwas tiefer graben, es gibt im Calver Verlag seine 2 Bände vom ersten und vom zweiten Buch Mose. Ihr müsst allerdings alle möglichen Sprachen können, um die zu verstehen. Aber dieser Mann, ich weiß nicht, wie der das vor 100 Jahren ohne Computer gemacht hat. Der war eine wandelnde Enzyklopädie. Und ein Rabbiner aus Deutschland, was da in Deutschland vernichtet wurde, das können wir uns nicht vorstellen. In der Shoah. Rein an Bibelwissen. Er sagt, das Wort El Shaddai ist etymologisch nicht durchschaubar. Wir wissen nicht, was es bedeutet. Und so wie ich vorhin gesagt habe, beim Gottesnamen Yud-Heh-Wav-Heh, also den wir als Adonai oder der Herr aussprechen, macht übrigens auch das Neue Testament, auch das ist etwas, dieser Gottesname hat eine unwahrscheinlich tiefe Bedeutung. Wir können uns an manches herantasten, aber es ist ganz, ganz, ganz wichtig, vor allem wenn es um den Namen, um die Namen, um das Wesen, um die Person des lebendigen Gottes geht, ist ganz wichtig, gerade auch als Deutsche, ich nehme euch mal mit rein, ja. Aber wir haben immer alles so fest im Griff. Wenn wir es nicht haben, dann müssen wir es hinkriegen. Und wehe, da zittert was bei unserer Bundeskanzlerin, weil zu viele dahergelaufene Iraker wie der Abraham kommen, ja? Das war ja auch so einer, wobei der noch die schwächste Begründung hatte für seinen Visumsantrag. Man muss sich das mal überlegen, der kommt daher und sagt, der Herr hat mir gesagt. Ja, in ein Land, das er mir zeigen wird, das könnte ja die Bundesrepublik sein. Ich weiß es nicht, ja. Überlegt euch das mal, ganz praktisch. Da stoßen wir an etwas, das wir nicht mehr greifen können. Und da werden wir innerlich aggressiv. Deswegen merkt ihr auch bei diesen Dingen, also bei diesen Worten, wenn wir dran tasten, wer ist der lebendige Gott, das sind wir dann ganz schnell in der Versuchung zu sagen, also ich weiß, erstens, zweitens, drittens, fertig, jetzt habt ihr es, packt es ein und geht. Die Frage ist, wenn ich euch jetzt zum Gespräch einladen möchte und euch zum, ich weiß es nicht, ob das geht, ja, also eine Ehe muss auch letztlich in einem Schlafzimmer und unter vier Augen das Eigentliche finden. Und dieser ganz intime Bereich in unserer Beziehung zum Vater im Himmel, da kann auch kein Dritter, das kann auch niemand für uns machen. Aber wenn ich euch jetzt so diesen Tritt in den Hintern geben möchte, der letztlich im Staunen endet. Wie machen wir das? Das kann ich nicht, indem ich einen gelehrten Vortrag halte. Und euch jetzt vom Hebräischen her alles. Also es gibt da Möglichkeiten. Ja, es gibt dann Leute, die sagen, ja, Shaddai hängt mit Shod zusammen. Und Shod ist die Mutterbrust. Wir kommen dann ganz schnell zur Jahreslosung. Ja, dass hier im Namen El Shaddai, der Gott drin hängt, der euch tröstet, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. Und das ist eine ganz intime Beziehung, eine ganz innige Beziehung. Ich war da immer neidisch auf meine Frau, wenn sie die Kinder stillen durfte. Ich habe immer gesagt, Edge, ich habe sie zuerst gesehen, weil ich war bei allen Geburten dabei. Aber, und das war für mich was ganz Besonderes. Manche dieser Blicke werde ich nie vergessen, wie mich eine meiner Töchter, plopp war sie da, und dann guckt sie mich an mit riesigen Augen. Aber dann nachher, ich meine, diese Stunden, die Mutter verbringen durfte in dieser ganz intimen, engen Beziehung, wo das Kind an der Mutterbrust lag. Ich meine, wir trauen uns das ja gar nicht, fast jetzt zu sehr auszumalen, ja. Ich sage, zeigt es mal in einem Bild, ja. Da würdet ihr euch wahrscheinlich, nee, das darf man nicht. Aber stellt euch das vor, das ist so etwas, ja. Aber nochmal, das ist gerätselt, das ist genauso hergeholt wie der Allmächtige, aber es zeigt etwas. Es führt uns etwas hin. Aber ich mag das, dass Benno Jakob sagt, wir wissen es nicht. Und vielleicht, ich zitiere ihn jetzt, entgehen wir durch dieses Nichtwissen der Gefahr, uns durch die sprachliche Ableitung, deren Entstehung und Geschichte, wenn wir das nicht kontrollieren können, vielleicht entgehen wir dadurch, uns auf Abwege führen zu lassen, anstatt uns allein an den Sinn zu halten, den das Wort in unseren Texten hat. Was dieser Rabbiner jetzt sagt, ist, euch Österreichern im Klartext lernt Hebräisch. Gott hat sich was dabei gedacht, dass er uns die Bibel in Hebräisch gegeben hat. Für die Theologen, wir haben uns gestern noch im Auto unterhalten, nicht auf Griechisch, nicht auf Latein, nicht auf Deutsch. Wenn ihr heute einen theologischen Doktor machen wollt, ein PhD oder ein THD, also weltweit, ist nicht nur in Deutschland so, ist in Amerika so, ist in Korea so, ist in Neuseeland so, geht ans Ende der Welt, die Leute wollen einen theologischen Doktor machen, müsst ihr drei Sprachen lernen. Griechisch, Lateinisch und Deutsch. Ihr müsst Deutsch nicht unbedingt so können, wie wir das. Also wir Schwaben und Österreicher sprechen ja akzentfreies Deutsch, habe ich festgestellt. Also frei von deutschem Akzent, ja. Aber wir verstehen alles. Wir können uns verständlich machen, ja. Aber es geht nicht um diese drei Sprachen. Gott hat sich in Hebräisch geoffenbart und es zeigt etwas, was schiefgelaufen ist in unserer Theologie, dass wir meinen, vielleicht noch Hebräisch, Griechisch lernen zu müssen an den Bibelschulen. Aber ins Hebräische gehen selbst die Volltheologen voll vorbei, also sehr schnell vorbei. Ja. Und eigentlich, sagt Benno Jakob hier, müsst ihr hineingehen in diese Sprache, um nachspüren zu können, was das bedeutet. Ich nehme euch zurück zu einem Rabbiner, der vor 1000 Jahren gelebt hat, in Worms. Hat er studiert, in Troyes war er geboren, der Rashi, Rabbi Shlomo Yitzchaki. Und er geht einfach diesem Namen nach und sagt, El ist Gott, ist der Starke. Und Shaddai, wenn ich das mit hebräischen Ohren höre, El, Marie-Louise, ich kann ja jetzt probieren, ich glaube, du weißt es schon. She heißt was? Das oder der ist ein Relativpronomen und dei heißt was? Dai? Man sagt auch Maspik. Unsere Kinder haben das immer. Wir Eltern können das nicht mehr hören an vielen Stellen. Also wenn, ich weiß jetzt nicht, also je nachdem, wenn ich frage, wenn ich unseren Benni frage, dann sind es immer die Mädchen, die anfangen. Und es sind dann aber die Mädchen, die in der schwächeren Situation sind, den Jungs gegenüber. Und die schreien dann irgendwann, dai, dai, dai. Wenn ihr Hebräisch könnt, also kann, weiß jemand, was es bedeutet? Genug. Seht ihr, wir haben Leute da. Genug. Also El Shaddai ist der Gott, der genug ist. Ganz einfach. Ganz einfach. Vergesst eure riesentheologischen Umwege. Was Gott dem Abraham sagt, ich bin der genug. Rashi sagt, ich bin der, der in seiner Gottheit genug hat für jedes Geschöpf. Deshalb wandle vor mir, ich werde dir Gott und Lösung sein. Und deshalb ist jedes Mal, wo dieser Name in der Schrift erscheint, seine Bedeutung, genug hat er. Genug ist er. Und alles entsprechend den Angelegenheiten, den Bedürfnissen. Das heißt, Gott sagt auch mal, jetzt reicht's. Das steckt auch da drin. Jetzt ist genug. Wo wir sind ja so, wir sagen, Herr, wenn du alles hast, dann gib mir, wir wollen immer Überfluss, ja? Und wir sind so veranlagt, dass wir uns noch Sorgen machen, wenn wir Überfluss haben. Oder nicht? Ihr seid vielleicht keine Schwaben, ja, aber bei uns heißt es nicht, brüttel dich genug, globt, ja. Und das sind unsere Frauen dann vor allem, die drunter leiden, ja. Gott, vielleicht leidet er auch drunter. Dass nie genug ist. Nie perfekt ist. Radak Rabbi David Kimchi ist auch so ein mittelalterlicher Rabbiner. Der zitiert dann den Hesekiel, da kommt es in Kapitel 1, Vers 24, heißt es, wie die Stimme des Rauschens großer Wasser, wie die Stimme des Shaddai in ihrem Gehen. Oder an einer anderen Stelle, Hesekiel 10, heißt es, wie die Stimme des El Shaddai, wenn er redet. Also man hört in diesem Namen El Shaddai, schon wenn er anfängt zu sprechen, das wird jetzt genug, das reicht. Möchte er sagen, und wir gehen zurück zur Situation vom Abraham, er war 99 Jahre alt. Ja, er stand vorher im Kapitel 15 schon Jahrzehnte vorher vor Gott und hat gesagt, Herr, du hast mir versprochen, einen Sohn, und was ist los? Nichts ist los. Und gerade im Blick auf Sohn, guck dir Sarah an, guck dir mich an. Er hat, also vor Gott kann man sagen, ja, guck dir Sarah an. Aber es wird immer weniger los. Ich meine, Herr, verstehst du nicht, die biologische Uhr tickt? Ich bin 99. Ich bin El Shaddai. Dadurch möchte er ihm sagen, obwohl deine Frau unfruchtbar ist und immer älter wird, und deshalb keine Kinder mehr bekommen kann und das Kinderbekommen immer unmöglicher wird. Ich zitiere hier Radak, ich übersetze es euch etwas ins Schwäbische. Ja. Und obwohl du mit 99 Jahren alt und zeugungsunfähig bist und obwohl die Kraft deines Samens, ich weiß, normalerweise darf man über die Dinge hier nicht sprechen, aber das ist der Punkt, immer schwächer wird. Ich bin El Shaddai. Ich bin der Gott, der genug ist. Und ich werde das alles überwinden. Alles. Versteht ihr, in diesem Namen El Shaddai steckt drin, dass Gott kein Ding unmöglich ist. Aber es steckt noch mehr drin, nämlich er ist der Gott, der dich im Blick hat. Und ich kann das nicht, da geht es nicht um biblische Lehre, sondern es geht um dieses Gespräch. Das ist eine Sache, die mir in letzter Zeit so wichtig wird, persönlich. Du hast gefragt, was mir auf dem Herzen liegt. Wir machen die Bibel kaputt mit biblischer Lehre. Wir sterilisieren sie gewaltsam. Anstatt wir einladen zum Gespräch. Das geht in der Intimität weiter und dann merkt ihr, dass dieser El Shaddai vor dir steht und sagt, ich bin für dich da. Es ist nicht nur der, der alles hat, der unendlich reich ist, sondern in der Beziehung mit dir. Ich müsste euch jetzt einzeln angucken. Jetzt müssen wir eigentlich sagen, jetzt lösen wir diese Massenversammlung hier auf. Jetzt geht's in die Seelsorge hinein. Ich stehe vor dir, da wo du meinst, es ist alles vorbei, es ist alles gehabt, ich habe das und jenes nicht erreicht und das und jenes nicht bekommen. Guck, ich bin 99 Jahre alt. Was hat man da noch zu erwarten? Der Abraham hat nicht mal eine Rente gehabt. Ja, geschweige denn Ersparnis, es war alles zurück. Und der Sohn wäre die Rentenversicherung gewesen. Wo ist er? Und Gott tritt ihm entgegen, ich bin dein, must speak, genug, hinreichend. Wenn der Paulus sagt, ich mache es jetzt mal langsam, könnt ihr mit aufschlagen, in 2. Korinther 12, Vers 9. Noch das übersetze ich euch, da kommt jetzt als erstes ein Wort vor, das ist euch sehr geläufig. Ihr gebraucht es dauernd, ich habe den Eindruck, die wenigsten wissen, was es bedeutet. Es ist dieses hebräische Wort Hesed, das griechische Wort Charis. Ihr übersetzt es meistens mit Gnade. Mich hat es in letzter Zeit bewegt, wie übersetze ich das einem normalen Menschen, der nicht Theologie studiert hat in einer unserer Gemeinden, der nicht fromm verbogen ist, ja, meint, ja, lass dir an meiner Gnade genügen, ja. Das Wort wird übrigens unterschiedlich übersetzt und einmal wird es in der Bibel sogar mit Schande übersetzt. Das ist dasselbe Wort. Ich habe mir überlegt, wenn da das Wort Chesed immer steht, was ist der durchgehende rote Faden in der Bedeutung? Ich bin auf das gekommen, das ist aber eine Arbeitsübersetzung. Also müsst ihr alles prüfen, ja. Ich glaube, das Wort lässt sich durchübersetzen, wenn wir sagen, Chesed, das ist liebevolle Zuwendung. Da, wo es mit Schande übersetzt wird, da geht es um sexuelle Beziehungen zwischen Vater und Tochter. Und das ist eine illegitime, liebevolle Zuwendung. Das ist eine Schande. Da wird es distanzlos. Aber wenn jetzt Gott sagt, lass dir an meiner liebevollen Zuwendung genügen, zum Paulus in 2. Korinther 12, Vers 9, denn meine Kraft ist in Schwachheit vollendet, vollkommen. Wenn Paulus das schreibt, dann hat er etwas erfahren, dann hat er etwas erkannt. Und erkannt, das Wort kommt zum ersten Mal in der Bibel vor, bei Adam und Eva, wo es heißt, der Adam erkannte seine Frau. Es ist nicht eine intellektuelle Anstrengung und dann hab ich's, ja? Sondern es ist eine intime, eine ganz tiefe Beziehung. Und aus dieser Intimität mit dem lebendigen Gott heraus kann der Paulus bekennen, da habe ich erkannt, da habe ich gesehen, dass Gott gesagt hat, lass dir an meiner Zuwendung genügen, denn meine Kraft, mein Dynamit, meine Dynamis ist in der Schwachheit vollkommen. Und er kommt dann zu dem Schluss und sagt, deshalb rühme ich mich am liebsten in meinen Schwächen, damit mich, ich übersetze es euch mal genau, ja, damit mich die Kraft des Messias wie ein Zelt überschattet, umgibt. Merkt ihr was, da ist niemand zu alt, da ist niemand zu klein, da ist niemand zu unfruchtbar. Da ist niemand zu kaputt und zu verbraucht. Da ist niemand zu krank. Wenn El Shaddai in dein Leben tritt, ist plötzlich alles da. Alles. Oder in Philipper 4, schlagt man da auf die Verse 11 bis 13. Da redet Paulus aus diesem Wissen, aus dieser Intimität, aus dieser Beziehung mit El Shaddai heraus. Ich habe gelernt. Auch da merkt man, da ist ein schmerzhafter Lernprozess. Das ist nicht einfach. Übrigens, das Wort El Shaddai, der Name El Shaddai, kommt am häufigsten vor im Buch Hiob. Dort im Buch Hiob ist Gott am allermeisten der El Shaddai, der El, der Gott, der Kräftige, der die Kraft ist, genug für dich. Und jetzt sagt Paulus, ich habe gelernt in Philipper 4, Vers 11, unabhängig zu sein, autark zu sein. Ich weiß, unten zu bleiben. Komme aber auch mit Überfluss zurecht. Das ist ja interessant. Ich meine, von Geld redet man nicht, ja. Aber schon gar nicht, wenn man es hat, ja. Das hat man, also vor allem wir Schwaben. Wir reden nicht drüber, wir haben es, ja. Aber wie gesagt, dann nicht bruddelt ist genug Lob. Das heißt, bruddeln, versteht ihr das Wort, ja? Das ist das, dann sag doch was. Ich habe vorhin gesagt, er soll was sagen, wenn er es nicht versteht. Also die hocken da ganz weise guckend und das ist Mosern, unzufrieden sein. Ja, so als Dauereinstellung. Und wenn jemand zu viel lobt, dann wird er der Charismatik verdächtigt. Ja, das ist für uns Pietisten also ganz gefährlich, wenn die sogar noch die Hände heben. Ja. Und fröhlich sind, als Christ geht tief hinunter in den Himmel hinauf, ja. Und also, ja, ich meine, wenn du noch lachst, dann musst du noch viel Putz runter da werden. Also das ist, dann musst du wissen, das Kreuz. Also ihr versteht mich richtig, das ist da. Jetzt sagt Paulus, ich habe gelernt. Ich komme sogar mit Überfluss zurecht. Ich meine, da gibt er zu, dass er Überfluss hat. Wer gibt denn heute zu, dass er genug hat und Überfluss? In allem und in jedes bin ich eingeweiht. Satt sein und zu hungern. Überfluss haben und Mangel leiden. Ich bewältige das alles in dem, der mich mit Kraft ausstattet. In El Shaddai. Oder ihr könnt gucken, das ist seit, ich meine, Abraham ist der Vater des Glaubens. Und dort fängt's an, wo Gott ihm sagt, ich bin El Shaddai. Wenn ihr die Bibel aufschlagt und durchblättert, ihr merkt, ihr findet die Stellen dauernd. 1. Timotheus 6 habe ich hier. Da schreibt der Paulus an seinen Schüler ab Vers 6. Es ist eine, ich übersetze es jetzt mal wieder, bei den Sachen da stolpert man so etwas. Er sagt, es ist eine reiche Erwerbsquelle. Ist die Gottesfurcht, ist die Beziehung mit diesem El Shaddai, wenn man genügsam ist. Also das, was wir zu lernen haben, ist genug zu haben und ein Ja dazu zu finden. Paulus sagt dann, nichts haben wir in diese Welt hineingebracht. Wir können auch nichts hinausnehmen. Wenn wir Nahrung und Kleidung haben, wollen wir uns damit genügen lassen. Denn die reich werden wollen, kommen in Versuchung, in eine Falle und viele unvernünftige und schädliche Begierden, die Menschen in Unheil und Verderben, ich sage es jetzt mal schwäbisch, versumpfen lassen. Die Wurzel aller bösen Dinge ist die Geldliebe, nach der einige strebten und vom Glauben abgeirrt sind. Und dann quälen sie sich doch nur selbst mit vielen Schmerzen, anstatt in dieser Beziehung mit dem Vater zu bleiben und zu wissen, er ist der El Shaddai, der Gott, der Kräftige, der Mächtige, dem alles genug ist. Oder der Hebräerbrief, Hebräer 13, Vers 5. Da heißt es, ohne Geldliebe sei eure Lebensweise. Übrigens, ich stehe da nicht drüber. Ich bin Schwabe. Mir schwimmt alles so. Ja? Ich weiß nicht, wie das hier ist. Ich kenne euch von der Mentalität her nicht. Da steht keiner von uns drüber. Da müssen wir ganz klar eine Entscheidung treffen. Und wenn der Mammon kommt und sagt, hallo, denk mal dran und überleg dir mal, was könnte sein, dann müsst ihr knallhart eine Entscheidung manchmal gegen die tiefsten, innersten Triebe in eurem Leben treffen. Wer ist Gott in deinem Leben? Ist es das Geld? Sind es deine Bedürfnisse? Ist es dein Sicherheitsbedürfnis? Oder ist er es? Begnügt euch mit dem, schreibt der Schreiber des Hebräerbriefes, was zur Verfügung steht, denn er selbst hat gesagt, ich werde nicht von dir weichen, dich nicht verlassen. Die Frage ist, strahlen wir das aus? Oder ist es eine Theorie, die der Herr Pfarrer am Sonntag in der Kirche gesagt hat, natürlich wissen wir das, abgehakt, und jetzt kommt aber das the real life, where the rubber meets the road. Also das, wie sagt man das auf, das echte Leben, da wo es drauf ankommt. Und bitte, 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 erzähl mir nichts vom echten Leben, Sonntagmorgen in deiner Kirche. Das ist die Frage. Was ist in unserem Leben da? Wer bestimmt? Ich bin in letzter Zeit vielen Muslimen begegnet, denen Yeshua begegnet ist. Ich sage das bewusst so, weil ich denke an einen Scheich der Salafiten, der in meinem Palästinenserbuch eine meiner Hauptquellen ist. Mittlerweile kann ich sagen, ich habe ihn in Beirut kennengelernt, wir haben uns dann mehrfach auf Zypern getroffen. Er hat mir erzählt, was die Salafis denken. Und ich kenne andere Gesichter. Ich kenne einen ehemaligen Waffenhändler von Saddam Hussein, den Gott sich geschnappt hat, den Jesus sich ich wollte vom Salafiten-Scheich erzählen, ja. Der packt mich da in Beirut, guckt mich an und sagt, weißt du, Jesus war kein Christ. Und dann läuft unten, es war in Beirut kurz vor der Weihnachtszeit, und da zeigen dann die Christen, es gibt uns ja, und fahren mit riesigen Lastwagen, da stehen noch größere Weihnachtsmänner drauf und die quäken mit furchtbarer Stimme, so Stille Nacht, Heilige Nacht und all diese süßen Weihnachtslieder. Und der guckt mich plötzlich an mit diesem Feuer von wisst ihr, so ein richtiger Moslem, ja. Und sagt, wenn Jesus jetzt hier wäre, müsstest du ihm erklären, was das da draußen ist, dieser Santa Claus, ja. Jesus war Jude. Der hat nicht Christmas gefeiert, der hat Hanukkah gefeiert. Und dann guckt er mich an und sagt, und Ostern müsstest du dem erklären, der hat Pessach gefeiert. Und er hat keine Ahnung vom Sonntag gehabt. Der hat Schabbat gefeiert. Dann guckt er mich an und sagt, und morgen Abend bist du hier und wir feiern gemeinsam mit Jeshua den Schabbat. Wisst ihr, diese Leute sind dogmatisch furchtbar gefährlich, weil Jesus sich ihnen auf dogmatisch unmögliche Weise offenbart hat. Also ich sag euch, ich weiß, von was ich rede. Wir haben gelernt, wie einer zum Glauben zu kommen hat. Nicht wie der Ali in Mekka. Der Ali war, das ist auch so ein Fall, ja, der Ali war ein guter Moslem, weil er jeden Tag mindestens einmal seine Frau verprügelt hat. Ich erzähle euch, was der Ali erzählt hat, ja? Und er war ein schlechter Moslem, weil er abends, also wenn es dunkel war und es sowieso niemand gesehen hat, dann hat er halt doch seinen Arak oder seinen irgendeinen anderen Schnaps rausgezogen. Ja. Und das hat ihn schon etwas belastet, dass er einerseits ein guter Moslem ist, aber andererseits doch kein so guter Moslem. Ja. Und dann hat er sich überlegt, was mache ich jetzt, dass ich ein richtig guter Moslem werde? Und dann hat er gesagt, ich mache Hajj. Und dann ist er nach Mekka gefahren. Und während er so in seinem Leintuch, also die haben dann so weiße Betttücher, ich will das schon ernst nehmen, ja, so weiße Tücher an, gehen sie mit Hunderttausenden um die Kaaba herum, da tritt ihm in diesem Strom jemand entgegen, weiß gekleidet, und legt ihm die Hand auf die Stirn, hier, macht so, sagt, du gehörst mir. Und dann legt er ihm die Hand so auf die Brust und sagt, geh raus von hier. Und dann fängt der Ali an, als er uns das erzählt hat, fängt er an, sich aufzuknöpfen hier. Ich denke, jetzt zieht der Kerl sich aus. Und also knöpft sich hier auf und sagt, das sieht man bis heute. Und will uns die Hand von Jesus zeigen und sagt, oh nee, die sind alle grau. Er hat gemeint, man hätte hier auf seinen schwarzen Brusthaaren die Hand von Jesus gesehen. Der Ali ist dann zurückgekehrt nach Anatolien, wo er herkam. Seine Frau ist zum Glauben an Jesus gekommen. Nicht, weil sie Sündenerkenntnis gehabt hätte, nicht, weil sie die Bibel gut gekannt hätte. Die hat sich den Ali angeguckt und hat gesagt, wer meinen Mann so verändert, dem folge ich auch nach. Na, Ali hat dann eine Gemeinde gegründet und irgendwann war ihm das nicht mehr genug. Ich weiß nicht, wo er heute ist. Er ist in den islamischen Staat gegangen, weil er gesagt hat, dort muss Jeshua hin. Ich weiß nicht, ob ein Österreicher oder ein Deutscher bereit gewesen wäre, sich von Jesus dorthin schicken zu lassen. Aber wisst ihr, was zurzeit passiert in Syrien, im Irak, im Jemen? Ich kenne manche dieser Leute persönlich. Da ist zurzeit eine atemberaubende Erweckung im Gange und nicht mit uns. Ganz ohne uns. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, weil wir nie genug haben. Weil die erste Frage ist, kriege ich dort genug? Werde ich bewahrt? Wie kann man junge Leute in ein Gebiet schicken, wo ihnen vielleicht der Kopf abgeschnitten wird? Ja, es gibt einen anderen, den ich kenne. Da haben sie entdeckt, dass er an Jeshua glaubt. Und dann haben sie ihm hier den Revolver hingehalten, haben gesagt, sag, die Shuhada. Er hat es nicht gesagt, sie haben abgedrückt. Die Kugel ging hier rein und hier raus. Und der Mann predigt das Evangelium. Bitte nicht ausprobieren. Ja? Also ich meine jetzt nur, nicht ausprobieren. Der entscheidende Punkt ist, leben wir das? Dass wir diesen Vater im Himmel kennen? Ich denke hier an Psalm 73, Vers 25 und 26. Ist im Hebräischen etwas kompliziert, aber Luther hat überhaupt an manchen Stellen ein faszinierendes Gefühl gehabt. Also man kann ja diese Psalmen wörtlich übersetzen oder man kann den Sinn packen und das dann literarisch, dichterisch rüberbringen. Und das ist einer der Stellen, Psalm 73, Vers 25, übersetzt Luther, wenn ich nur dich habe. So frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Faszinierende Übersetzung. Wenn ich nur dich habe, frage ich nichts nach Himmel und Erde. Stimmt das? Oder habt ihr das auch an euren Pfarrer delegiert? Naja. Es kommt darauf an, dass wir den erfahren, der wirklich dei ist, wirklich genug ist. Aber dann werdet ihr auch, und ich möchte hier nichts vormachen, ab und zu den erfahren, der euch dei, der euch genug setzt. Und er sagt, jetzt reicht's. Lasst dir an meiner Zuwendung genügen. Und das bedeutet dann, ja, das bedeutet auch Leiden. Das bedeutet auch Sterben. Wir haben keine Verheißung, dass wir reich werden. Wir haben keine Verheißung, dass es uns auf dieser Erde materiell gut geht. Ich weiß, das ist nicht so dieses Einfache. Beim Abraham hat es bedeutet, komm, geh mit mir in ein Land, das du nicht kennst. Die Rabbiner sagen, wenn Gott ihm gesagt hätte, welches Land es wäre, vielleicht gar nicht mitgegangen. Vielleicht war es Gnade, dass er es ihm nicht gesagt hat. Und jetzt heißt es hier, ich gehe nochmal zurück, wir wollen ja wenigstens den ersten Vers fertig machen, ja. Von 1. Mose 17. Da erschien der Herr dem Abraham und sagte zu ihm, ich bin El Shaddai, ich bin der Gott, der genug ist, der genug setzt, der genug gibt. Der sagt jetzt, ist genug. Also ich bin der Gott, der genug. So ist wörtlich übersetzt. Ihr könnt selber weitermachen. Und das Faszinierende am Hebräischen, dass man diese Sprache kauen muss und dann entfaltet sie sich, dann taut sie auf. Und da gibt es unterschiedliche Variationen drin. Aber jetzt geht hier Also macht weiter an dem genug, ja. Aber jetzt sagt Gott zum Abraham, ich weiß, dass du im täglichen Leben stehst. Und ich sag dir hier keine theologische Theorie, die tagtäglich sich als unverdaulich erweist. Sondern ich sag dir jetzt, steh auf, führe dein Leben vor mir und sei vollkommen. Habt ihr das? Luther hat übersetzt, sei fromm, kein Mensch weiß, was das bedeutet. Aber das Wort, das hier steht, vom Sinn her, ist genau das, dass Jesus seinen Jüngern sagt, ihr sollt vollkommen sein, wie mein Vater im Himmel vollkommen ist. Die Frage ist, was bedeutet das, ein Leben vollkommen zu führen? In 1. Korinther 14, Vers 20 haben wir einen ähnlichen Gebrauch und das sagt, ihr sollt keine kindischen Leute sein, sondern erwachsen, reif, verantwortungsbewusst. Und das ist der Punkt. El Shaddai ist eben nicht die Mutter, die mich in den Arm nimmt und dann muss ich nur noch machen, ja? Das, natürlich gibt er mir genug, aber er erwartet jetzt von mir, Mensch, steh auf, übernimm Verantwortung. Sei ein Erwachsener, hört auf, kindisch zu sein. Übernimm Verantwortung. Verhalte dich genauso. Das ist eine Entscheidung. Verhalte dich genauso. Dass das in dein Leben hineinwirkt und aus deinem Leben herausstrahlt. Ich komme von diesem Gott her, der sagt, ich bin genug. Und ich sehe das schon an manchen eurer Gesichter. Ihr wisst genau, das kann hart sein im täglichen Lebensvollzug. Ich möchte zum Abschluss eines machen, weil dort dieses Ganze zum Ausdruck kommt. Ich möchte euch nochmal einladen, den Psalm 23 mit mir zu beten. Und ihr dürft das, wir haben diesen Psalm mit unseren Kindern, das war eine der ersten Sachen, als wir nach Israel gekommen sind, dass wir den auf Hebräisch auswendig gelernt haben. Adonai ro'i lo'ech sarbi no desher bitzeni. Amei menuchot yenach aleini. Psalm von David oder für David. Der Herr ist mein Hirte, Psalm 23. Mir mangelt noch etwas Geld auf dem Bankkonto? Mir mangelt, ich hätte auch gerne ein bisschen besseres Auto. Ah ja. Mir mangelt ein gescheiter Urlaub. Come on, tägliches Leben. Führe das Leben so. Oder ist das alles nur Theorie, was ihr glaubt? Mir mangelt nichts. Bin Odesher Bizeni heißt es im Vers 2. Ich erinnere mich noch dran, als wir das gelernt haben mit unseren Kindern und die konnten dann Hebräisch. Dann steht unser damals 6-Jähriger plötzlich senkrecht im Bett, wir haben das vor ihm ins Bett gehen, und sagt, das will ich aber nicht. Das will ich nicht. Also Luther übersetzt, er weidet mich auf grüner Aue. Ja? Aber dieses Leherbiz, das da kommt, das heißt heute, also wenn ich es wörtlich übersetze, wie unser Sohn das verstanden hat, da heißt es, auf grüner Aue verdrischt er mich. Ha ja. Und jetzt ist die herausfordernde Frage für den Übersetzer, was hat das Ruhen mit dem Verdreschen zu tun? Und ich habe dann jetzt schnell improvisiert, als er damals gefragt hat und gesagt, naja, wenn du dich jetzt nicht ganz schnell ins Bett reinlegen willst und ich dich lagern möchte, dann jetzt push. Ha ja. Vielleicht braucht es Gott manchmal, dass er uns verdrischt, damit wir uns endlich hinlegen. Mir ist dann klar geworden, also der ernsthafte Punkt ist, wenn ihr die Beduinen seht und die lagern Kamele ab. Das ist faszinierend, die zu beobachten, ja. Wenn ein Kamel gut getrimmt ist, dann muss der Bedu nur machen, und dann legt sich das Viech hin. Ja? Wenn das nicht gleich will und wenn es jung ist und wenn ihm das beigebracht wird, dann hat der Bedu einen Stecken, so eine Route, Und dann haut er den vorne aufs Knie drauf und macht so, ja. Und das kann dann schon mal wehtun, aber dann weiß er, jetzt muss ich das Knie einknicken und dann liegt er irgendwann. Also wir sehen hier, dieses Lagern auf grüner Aue ist nicht nur Urlaub. Marie-Louise, wir haben am ersten Abend auf der ersten Fahrt über das Heimsuchen gesprochen, ja. Und du hast gesagt, das ist so ein negativer Begriff. Ich will nicht heimgesucht werden. Und jetzt überlegt aber mal, das ist schon im Deutschen drin, dass Gott uns heim nach Hause sucht. Ja, und das kann manchmal wehtun, weil wir verlorene Söhne und Töchter sind. Und weil uns diese Intimität mit dem heiligen, allmächtigen Schöpfergott, der ein verzehrendes Feuer ist, das kann unangenehm sein. Er lagert mich auf grüner Aue, an ruhigen Wassern, oder dorthin führt er mich. Er bringt mein Leben, meine Seele zurück. Er führt mich in Kreisläufen der Gerechtigkeit, um meinetwillen. Ja, ich meine, er muss mich ja erlösen, weil Gott alle Menschen liebt, oder? Ehrlich? Wisst ihr, ja, Jesus hat dich lieb. Und Gott sagt, ich bin El Shaddai. Aber er tut es um seines heiligen Namens willen. Und wenn ich im finsteren Tal wandere, und das gehört zum Leben, im Gezal Mavet, im Tal des Todes Schattens, dann gibt es dort wahnsinnig viel Böses. Es kommt wie ein Tsunami auf mich zu. Aber ich weiß um El Shaddai und deshalb fürchte ich das Böse nicht. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab. Da habt ihr jetzt auch wieder dieses, also der kitzelt mich am Knie, wenn ich mich nicht hinlegen möchte, ja? Und der Stecken und der Stab, der kann dem Schaf auch mal eins reindreschen. Aber dein Stecken und Stab, sie trösten. Du bereitest vor mir einen Tisch. Ja, es gibt sie. Es gibt die Feinde. Es ist nicht gefahrlos. Es ist nicht alles rosig, aber du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und da kommt jetzt dieses Bild, dass er uns den Geist gibt. Alles gibt, was wir brauchen. Mein Kelch fließt. Gott ist kein sparsamer Schwabe. Er gibt dem Überfluss. Er gibt dem Überfluss. Nur Gutes und liebevolle Zuwendung werden mich alle Tage meines Lebens verfolgen. Und ich werde meinen Ort haben. Ich werde ruhen, ich werde sitzen im Haus des Herrn.